MicroStrategy kauft sich Bitcoin im Ausverkauf. Engine möchte eine Metaverse aufbauen mit Infinity. Und was haben der Rapper Eminem und Snoop Dogg mit Kryptowährungen am Hut? Das und mehr in dem Crypto Market Talk diese Woche. Diese Woche werden wir über Bitcoin und Ethereum sprechen. Bei Ethereum gibt es spannende Nachrichten bezüglich Transaktionsgebühren. Dann werden wir einen kurzen Blick zu Cardano werfen und werden uns auch neue Coins anschauen, die Sie auf Swissquote traden können, unter anderem Engine, aber auch ApeCoin. Das sind nämlich zwei der neuen Kryptos, die Sie auf Swissquote bereits heute traden können. Zum Schluss schauen wir uns dann noch kurz Polkadot an und haben dann einen relativ guten Überblick über die letzten Tage bzw. die kommenden Wochen. Springen wir aber in diese News Story oder spezifisch auf diesen Tweet hier. Und zwar schreibt oder tweetet Michael Saylor, dass MicroStrategy 480 Bitcoin für etwa 10 Millionen US-Dollar bei einem Durchschnittspreis von 20.817 gekauft haben soll. Per 28. Juni hält also MicroStrategy knapp 130.000 Bitcoins und hat einen Durchschnittseinkaufspreis von 30.664 US-Dollar. Das bedeutet, dass MicroStrategy nach wie vor im Negativen ist, wenn es um ihre Bitcoin-Käufe geht. Aber Michael Saylor, MicroStrategy oder soll ich eher sagen MacroStrategy, denn das ist die Firma, die schlussendlich die Bitcoins halten wird, haben wirklich einen absoluten Langzeitplan. Sie gehen sogenannt All-In in diesem Zusammenhang und wurden auch anfangs der Krise stark kritisiert. Denn die Leute haben gesagt, ihr wolltet ja immer Bitcoins zu einem günstigen Preis kaufen und Langzeit mit dabei sein. Wieso kauft ihr also in dieser Krise nicht? Scheint aber so, als würden sie sich langsam einkaufen wollen. Die 480 Bitcoin wurden letzte Woche announced und Michael Saylor ist natürlich nicht der Einzige, der Bitcoin nachgekauft hat. Auch Nayib Bukele, der Präsident von El Salvador. Etwa 60 Millionen US-Dollar soll er verloren haben seit seinem Bitcoin Investment des Staates. Er hat aber jetzt eine weitere Million in US-Dollar-Äquivalent in Bitcoin investiert, nämlich etwa 80 Bitcoin zu einem Preis von knapp um die 19.000 US-Dollar. Bedeutet, sie sitzen momentan auf knapp 2.300 oder etwa 2.400 Bitcoin. Und es ist interessant, vor einigen Monaten, als das Ganze angekündigt wurde, hieß es, Nayib Bukele bzw. El Salvador sei mutig, es sei sehr innovativ und man probiere doch mal etwas anderes, das sei doch toll. Und in den letzten Wochen mit der Preiskorrektur haben die Schlagzeilen sehr stark geändert. Man sagt, dass hier Nayib Bukele mit den Staatsreserven spiele, dass er nicht wisse, was er mache, dass Bitcoin eine Nullnummer sei etc. Und man merkt richtig, wie die Medien entsprechend mit dem Preis zusammen das Ganze beeinflussen, aber die Gefühlslage so ein bisschen wiedergeben. Natürlich ist Bitcoin, wir können gleich kurz in den Chart schauen, rein vom Kurs her sieht es nicht so gut aus. Best Case, sage ich mal, werden wir hier zwischen knapp etwa 18,6 und den 21,8 etwa eine Range bilden und immer wieder die beiden Ranges testen, was wir ja lange Zeit eigentlich auch im höheren Bereich hier bei den 30.000 US-Dollar gehabt haben. Sollte es aber nochmal zu einer stärkeren Korrektur kommen und viele in der Community erwarten eigentlich eine stärkere Korrektur, dann überlege ich, ob hier der Preis nicht auf etwa die 15.797 fallen könnte. Denn da ist so ein bisschen die nächste größere Supportlinie, die sehr wahrscheinlich auch getroffen wird. Das heißt, wer das Risiko und die Jagd nach einem günstigen Bitcoin-Preis mag, der sollte sich unbedingt diesen Preis genauer anschauen und eventuell sogar schon Limit Orders setzen. Denn das könnte, wie gesagt, der Deal des Jahrhunderts werden oder aber natürlich noch je nach Bärenmarkt und Rezession noch ein bisschen sich in die Länge ziehen. Ich glaube aber, diese Range ist für den Moment sehr, sehr gesund und sollte es, wie gesagt, nochmal zu einer Korrektur kommen, ich habe die 15,7 im Auge. Dann springen wir zu Ethereum, denn da sind die Transaktionsgebühren sehr stark gesunken, so tief, wie sie das letzte Mal 2020 waren. Jetzt haben wir auf Ethereum in den letzten Monaten ja immer wieder eine Situation gehabt, bei welchem die Transaktionsgebühren entsprechend hoch waren. Bis zu 30, 50 oder sogar 100 US-Dollar hat man für eine kleine Transaktion bezahlt, unabhängig davon, ob man 3 US-Dollar verschickt hat oder 3 Millionen US-Dollar. Und das kann natürlich dann vor allem bei den Kleininvestoren bzw. den DeFi-Tradern und den NFT-Käufern für Probleme sorgen. Wenn wir uns jetzt aber den Average Transaction Fee Chart anschauen, sehen wir hier, bin ich auf dem Einjahreschart und wir haben hier einen Tiefpunkt von 1,67 Dollar erreicht, wobei wir momentan etwa bei 2,04 Dollar sind. Jetzt auf der einen Seite ist das natürlich positiv. Es bedeutet, dass das Nutzen des Netzwerkes wieder günstiger geworden ist. Es bedeutet auch, dass wenn ich eben eine Transaktion oder mal 50 US-Dollar im Ethereum-Netzwerk verschicken möchte, dass ich da eben nicht nochmal 50 US-Dollar für diese Transaktionsgebühr zahle, sondern halt nur zwischen 1 und 2 US-Dollar. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass die Nachfrage nach dem Ethereum-Netzwerk ein bisschen gesunken ist. Denn was wir in der Vergangenheit gesehen haben, ist ja, dass etwa im April oder hier im Mai zum Beispiel die Transaktionsgebühren extrem hoch waren. Hier zum Beispiel bei knapp 43, hier sogar auf 196 US-Dollar und das war zum einen sicher auch wegen der Nachfrage nach NFT-Projekten, aber eben auch, weil das Ethereum-Netzwerk sehr rege genutzt wurde. Bedeutet das jetzt, dass Ethereum eigentlich nicht mehr genutzt wird? Nein, absolut nicht. Auch der Merge übrigens, der idealerweise noch diesen Sommer oder im Herbst kommen wird, wird die Transaktionsgebühr nicht fundamental senken, aber es wird idealerweise in den kommenden Jahren dann mehrere Fortschritte geben, sodass man die Gebühren tiefer erleben kann. Ähnlicher Chart hier bei Ethereum, wenn wir das Ganze mit Bitcoin vergleichen. Hier wäre der Range allerdings bei den knapp 1.000 US-Dollar bis hier die 1.280. Das wäre ein spannender Range, den man immer wieder traden könnte. Sollte es aber nochmal zu einer stärkeren Korrektur kommen, habe ich hier eigentlich zwei Zonen, die für mich spannend sind. Auf der einen Seite haben wir die 716 US-Dollar. Hier wäre die nächste größere Supportlinie. Und auf der anderen Seite haben wir hier einen Bereich zwischen 470 und etwa 570 US-Dollar. Ich glaube, da könnte es bei einer Korrektur entsprechend den Ethereum-Kurs hinhauen und das wiederum wäre ein sehr spannender Einstieg für die Leute, die in Ethereum investieren möchten. Wenn wir über die Ethereum-Konkurrenz sprechen, müssen wir natürlich auch über Cardano sprechen und da hat Input-Output HK, also die Entwickler hinter dem Cardano-Netzwerk, ein Update gegeben und zwar geht es um den Vasil Hardfork, der ja auf Ende Juli geplant ist. Denn dieser Vasil Hardfork ist nun im Testnetz angelangt und zwar im letzten Testnetz und wird nach eifriger Testphase idealerweise Ende diesen Monats entsprechend live geschalten. Parallel dazu wissen wir, im Ethereum-Netzwerk, im Merge-Ökosystem sind wir jetzt gerade auf dem zweitletzten Testnetzwerk. Das bedeutet zwar, dass alles sehr gut läuft, aber unter Umständen eben nochmal verschoben werden könnte. Und das wiederum könnte natürlich auch Cardano einen gewissen Vorteil in dieser Industrie geben, da diese Änderung oder dieser Hardfork von Vasil entsprechend den Transaktionsoutput erhöhen wird und das Ganze bei tieferen Gebühren. Spannend also vor allem für die Leute, die viel Transaktionen und oft Transaktionen verschicken möchten. Der Cardano-Chart sieht momentan so aus und wenn wir so ein bisschen die Zone anschauen, scheint es zumindest für den Moment eine sehr stabile Zone zu sein. Wir haben hier so ein bisschen den Support vom Februar 2021 erreicht und dieser scheint nach wie vor hier relativ gut zu halten. Allerdings wissen wir auch natürlich, wenn der Support immer wieder getestet wird, bedeutet das auch, dass er einmal brechen könnte. Und das würde uns so ein bisschen in die Mid-30er runterwerfen, also vor allem, wenn der Vasil Hardfork, sagen wir, verschoben wird oder technische Probleme auftauchen könnten. Springen wir ins Metaverse oder springen wir spezifisch zu Engine? Denn Engine ist eines der neuen Kryptowährungen, die Sie auf Swissquote traden können. Hier unter dem Kürzel, mit dem Kürzel hier ENJ, steht hier Gaming Community Platform. Engine war ja eines der Kryptowährungen, die unter anderem mit Samsung zum Beispiel eine Partnerschaft hatten und da im Spielebereich sehr, sehr bekannt sind. Jetzt möchte Engine natürlich auch mit der Facebook-Konkurrenz mitspielen, wenn es um das Metaverse geht. Der Metaverse, von den größeren Tech-Firmen werden ja immer wieder kritisiert, dass sie ein geschlossenes Metaverse bauen möchten. Und Engine sagt jetzt, wir bauen das offene, indem wir etwas, das sich Efinity nennt, aufbauen werden. Efinity ist eine sogenannte Polkadot-Sidechain, wird also die Polkadot-Technologie brauchen. Engine momentan auf der Ethereum-Technologie. Und ganz interessant ist, dass man einen Fonds aufgesetzt hat, der etwa 100 Millionen US-Dollar beinhaltet, und kurioserweise weiß man nicht, woher diese 100 Millionen US-Dollar kommen. Wir wissen nur, dass die 39 Millionen US-Dollar von Risikokapital, von einer Kapitalrunde kommen, aber woher der Rest kommt, weiß keiner. Es wird in einen NFT-Marktplatz fließen, es wird auch in ein Wallet fließen, es bleibt also sehr, sehr spannend bezüglich der Entwicklung im Metaverse und wie das Ganze vonstatten gehen könnte. Apropos Metaverse, wenn wir über Metaverse sprechen, müssen wir auch über diese Affen hier sprechen. Das ist nämlich eine NFT-Kollektion, die heißt Bored Ape Yacht Club, eines der bekanntesten und erfolgreichsten NFT-Kollektionen überhaupt. Jetzt die Entwickler des Bored Ape Yacht Club haben auch vor, ein Metaverse zu entwickeln. Sie nennen das Metaverse Otherside, und um auf diesem Metaverse entsprechend Aktivität zu generieren bzw. zu fördern, wird auch eine eigene Währung lanciert, die heißt ApeCoin. Und auch ApeCoin können Sie neu auf Swissquote traden unter hier dem Ape-Kürzel. Interessant ist natürlich, dass dieses Bored Ape Yacht Club NFT-Ding relativ viele Stars auch an sich gezogen hat, unter anderem auch den Rapper Eminem. Er hat knapp eine 500.000 US-Dollar ausgegeben, um ein Bored Ape Yacht Club zu kaufen, der ähnlich aussieht wie er, gemäß dieser Schlagzeile. Er ist natürlich nicht der Einzige, es gibt viele Athleten, Stars und Musiker, die entsprechend in das Ganze investieren haben. Jetzt ist, wie gesagt, Yuga Labs gekommen und hat gesagt, gut, wir möchten das Metaverse bauen und brauchen dafür eine eigene Währung, um im Metaverse irgendwie gewisse Handel zu treiben, beziehungsweise auch Merchandise und anderes zu verkaufen. Gleichzeitig haben sie dieses Metaverse angekündigt und weitere NFTs herausgegeben, nämlich sogenannte Plots, Landstücke, die sich Other Deed nennen, mit dem Ziel, dass diese Landstücke eigentlich Teil eines Spieles bzw. Teil des Metaverses werden. Jeder von diesen Plots hat unterschiedliche Eigenschaften, unterschiedliche Elemente, die relevant sein könnten im Metaverse. Und das wiederum bedeutet, dass natürlich der ApeCoin sehr stark abhängt von diesen Projekten, von den Stars, die sie unterstützen, etc., wie zum Beispiel diese Headline hier, denn letzte Woche ist ein Musikvideo rausgekommen von Eminem und Snoop Dogg, den beiden Rappern, bei welchen sie unter anderem eben auch ihre eigenen Bored Ape Yacht Club NFTs publiziert haben im Video. Das hat dann den ApeCoin gefreut, 22% hat der Kurs dann entsprechend zugelegt, und das wiederum bedeutet, dass der ApeCoin eben sehr stark abhängig ist von dieser Gesellschaftskultur bzw. von Musikern, Athleten etc., die das Ganze nutzen. Der Launch von ApeCoin damals vor einigen Monaten ist nicht ganz sauber über die Bühne gegangen. Zusätzlich eben auch der Launch dieser NFT-Kollektion, dieser Länder, hat ein bisschen für Kritik gesorgt, weil es doch sehr teuer war, entsprechend diese zu akquirieren. Die eben die Transaction Fees, und da haben wir ja diese Grafik gesehen, ist in die Höhe geschellt. Das war eben wegen diesen Landstücken oder diesen Land-NFTs, die von Yuga Labs rausgegeben wurden. Das hat dann zur Kritik Kritiker auf den Schirm gerufen und dann hat man darüber gesprochen, ob ApeCoin nicht auf eine eigene Chain, auf eine separate Chain transferiert werden sollte. Wurde dann schlussendlich aber abgelehnt, sehr knapp, muss man auch sagen. 53,6% haben dafür gewotet, dass ApeCoin nach wie vor auf der Ethereum-Blockchain bleiben wird. Das heißt, wir sehen jetzt hier ganz viele unterschiedliche spannende Elemente. Auf der einen Seite die Ethereum-Transaktionsgebühr, die natürlich eine sehr große Rolle spielt, auch für die NFT-Welt, die DeFi-Welt oder eben die Metaverse-Welt. Auf der anderen Seite haben wir NFTs, die gesellschaftskulturell sehr relevant sind und auch noch weiter werden. Und auf der nochmal anderen Seite haben wir die Idee vom Metaverse, bei welchem keiner so richtig weiß, in welche Richtung das gehen könnte. Beziehungsweise im Falle von ApeCoin wissen wir, Mitte des Monats wird es eine Testversion geben, die einige Spieler bereits spielen können. Das könnte eventuell den ApeCoin-Chart nochmal beflügeln. Wenn wir jetzt den Kurs so ein bisschen anschauen, dann sieht das sehr stark nach einem klassischen Hype-Zyklus aus, ähnlich eigentlich dem Gartner-Hype-Cycle, den wir hier sehen mit dem ersten größeren Hype und dann eigentlich so ein bisschen diese Korrektur und diese Beruhigung des Kurses, wobei man sagen muss, den Tiefstpunkt, den wir hier in den letzten Wochen gesehen haben, der wurde bisher noch nicht erreicht, beziehungsweise eben erst mit dieser Krypto-Korrektur im Juni. Das bedeutet, dass rein vom Hype-Zyklus her das vielleicht gar nicht mal so ein schlechter Einstieg wäre für die Leute, die an das Metaverse von ApeCoin bzw. den Gründern dieser Bored Ape Yacht Club NFTs glauben. Springen wir noch zu Polkadot, denn auch da gab es eine Governance Upgrade, nämlich die Governance 2 oder die Version 2. Und da war das Hauptziel, dass man sogenannte First Class Citizens, also den Polkadot Council sowie das Technical Committee aus der Governance eigentlich rausnimmt. Und das bedeutet natürlich ein demokratischeres System, wenn es um Voting geht. Das Voting ist bei Polkadot im Ökosystem sehr, sehr wichtig, wenn wir auch über Parachains etc. sprechen. Und dieser Council bzw. dieses Komitee hat natürlich ein gewisses Gewicht, wenn es um wichtige Entscheidungen im Polkadot Ökosystem geht und dadurch, dass das jetzt entfernt wird, bedeutet das idealerweise, dass es auch um einiges dezentralisierter wird und weniger beeinflusst werden kann. Das Polkadot Ökosystem leidet aber auch an einem schwachen Dot-Chart. Wenn wir so ein bisschen den Chart anschauen und ziemlich rauszoomen, sehen wir hier eigentlich der Boden, der ist hier ganz klar etwa zwischen 4 und knapp 6 US-Dollar. Momentan halten wir uns aber relativ gut mit etwa 6,80. Und ich würde behaupten, dass bei einer weiteren Kryptokorrektur dann der Dot-Kurs entsprechend in diese Zone fallen wird und das entsprechend eine Akkumulationszone sein könnte. Das war's vom Crypto Market Talk diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Unbedingt also diesen Kanal abonnieren. Machen Sie es gut und bis nächste Woche.